SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Könnte bald unser Grundwasser knapp werden? Eine aktuelle Studie vom BUND zeigt, dass in der Hälfte der deutschen Landkreise mehr Grundwasser entnommen wird, als sich durch Regen neu bilden kann. Das hört sich erstmal nicht gut an. Auch in 4 von 6 saarländischen Landkreisen ist das laut Studie so. Wir wollen es genau wissen und deswegen habe ich am Telefon Moritz Böttcher vom BUND. Hallo Herr Böttcher.
Schönen guten Tag.
Wird auch bei uns im Saarland das Grundwasser bald knapp?
Wir sehen zumindest, wie Sie schon gesagt haben, dass eben in 4 von 6 Kreisen im Saarland Grundwasserstress herrscht. Das heißt, da wurde über einen langen Zeitraum mehr Grundwasser entnommen, als sich eben neu gebildet hat. Und das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, dass wir dadurch automatisch Versorgungsprobleme haben, aber es ist natürlich trotzdem Grund für eine gewisse Besorgnis.
Woran liegt denn das? Ganz einfach daran, dass es zu wenig regnet?
Das spielt natürlich auch eine Rolle. Die Auswirkungen der Klimakrise sind natürlich deutlich zu spüren und ausbleibender Regen führt natürlich dazu, dass sich die Grundwasserstände nicht wieder so gut auffüllen können. Aber wir sehen eben auch, dass halt eben andere Nutzungsformen einfach einen großen Einfluss drauf haben, wie viel Grundwasser da ist. Es gibt natürlich auch so Bereiche wie die industrielle Produktion oder Landwirtschaft oder auch den Bergbau, die auch eben nicht in unerheblichem Maße auf das Grundwasser zurückgreifen.
Welche Auswirkungen könnte denn dieser Grundwasserstress in Zukunft haben?
Also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eben einfach gewisse Verteilungskonflikte vielleicht zunehmen werden. Gerade in trockenen Regionen stellt sich dann ja schon schnell die Frage, okay, müssen sich jetzt vielleicht eher die Privatunternehmer einschränken oder dann doch vielleicht die Industrie. Aber wir sehen natürlich auch jetzt schon gewisse Auswirkungen, vor allen Dingen zum Beispiel eben auch auf Ökosysteme. Also wenn halt immer mehr Feuchtgebiete trocken fallen oder eben Wälder immer stärker austrocknen, weil einfach die Grundwasserspiegel zu wenig sind oder halt eben die Bäche und Flüsse nicht mehr ausreichend gespeist werden, gehen halt einfach diese Ökosysteme zugrunde. Und das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Biodiversität.
Was können wir denn da alle tun? Müssen wir bald wieder vermehrt Wasser sparen?
Also Wasser sparen auf der einen Seite ist natürlich super oder beziehungsweise ein bewusster Umgang mit Wasser, dass man zumindest nichts verschwendet. Aber ich würde auch sagen, dass nicht die Privatnutzer alles alleine tragen können, sondern dass wir da natürlich auch eben politische, gesellschaftliche Stellschrauben brauchen, die das Ganze steuern. Also einerseits ein Hebel zum Beispiel sind die Wasserentnahmeentgelte, also das, was halt eben zum Beispiel auch eben die Industrie für Wasser bezahlt. Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Es gibt auch Bundesländer, wo halt Industrie gar nichts dafür bezahlt. Da sehen wir ganz klar einen Hebel, wo wir eben eine Vereinheitlichung brauchen. Aber auch auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch darüber Gedanken machen, wie wieder mehr Grundwasser gebildet wird. Und da sind eben natürliche Wasserspeicher, also sowas wie eben natürliche Flusslandschaften, Auen und so weiter, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die einfach auch gerade in Zeiten, wo es dann ja auch manchmal überraschend viel regnet, die dann das Ganze aufnehmen können, so das Grundwasser wieder anreichen und wir dann eben dauerhaft wieder mehr zur Verfügung haben.
Damit Wasser nicht bei uns bald ein knappes Gut wird. Vielen Dank, Moritz Böttcher vom BUND in Berlin. Einer neuesten Studie des BUND zufolge könnte bei uns im Saarland, wenn wir weiterhin so umgehen, wie wir damit umgehen und es weiterhin zu Trockenheit kommt, das Wasser knapp werden. Gewünscht haben sich in der Eifel viele Menschen in den letzten Jahren, dass mal wieder ein Zug fährt. Denn 4 Jahre hat es gedauert, seitdem oder seit heute fahren wieder Züge nach 4 Jahren auf der sogenannten Eifelstrecke von Gerolstein nach Köln. Das ist die Strecke, wo die Regionalbahn nicht über Koblenz, sondern mitten durch die Eifel hoch nach Köln fährt. Vielleicht kennen Sie die ja. Die wurde bei der Flut im Ahrtal so stark beschädigt, dass sie halt ganze 4 Jahre gesperrt war. Und als erstes wurde der Abschnitt heute von Gerolstein nach Köln eröffnet. Der von Trier nach Gerolstein, den die meisten von uns vermutlich fahren, der ist immer noch dicht. Laura Dudek war bei der Eröffnung heute dabei.
So viel Betrieb wie heute Morgen hat man in Gerolstein am Bahnhof schon lange nicht mehr gesehen. Zahlreiche Menschen waren gekommen, um den Moment mitzuerleben, als die ersten Züge Richtung Köln abfuhren. Die Freude war spürbar, aber auch ein wenig Ungläubigkeit, dass es nun endlich wirklich wieder losgeht. So wie bei Thomas, einem Lehrer von der Realschule in Hillesheim. Er ist mit seinen Schülern auf dem Weg in Richtung Köln zur Klassenfahrt. Als er den Zug sieht, kann er aufatmen.
Ja, ungemein wichtig hier für die Region auch. Auch für uns als Schule, für Klassenfahrten, für Tagesausflüge, die wir eventuell an Wandertagen machen wollen, weil man doch sonst hier ziemlich festsitzt ohne diese Möglichkeit.
Die Bauarbeiten hatten sich immer wieder verzögert. Sehr zum Ärger vieler Anwohnerinnen und Anwohner. Und ganz abgeschlossen ist das Projekt immer noch nicht. Ein großes Thema ist die Elektrifizierung der gesamten Strecke und das bringt neue Sperrungen mit sich. Ab Ende August wird es erneut zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Trotzdem sprechen Politik und Bahn von einem Meilenstein, vor allem für die Anbindung der strukturschwächeren Region Vulkaneifel. So sieht es auch Julia Gieseking, die Landrätin des Kreises Vulkaneifel.
Ja, ich freue mich, dass heute wieder der Zug von Gerolstein nach Köln fährt. Ich habe ja immer schon gesagt, wir wollen wieder den Dom sehen. Und deswegen ist heute ein guter Tag für die Vulkaneifel und natürlich ist noch viel zu tun und daher gilt es auch wirklich weiterhin mit Nachdruck hier die Strecke auch zu elektrifizieren mit möglichst wenig Einschränkungen und natürlich auch die partielle Zweigleisigkeit voranzubringen.
Bis es keine Einschränkungen mehr geben wird, ist noch etwas Geduld gefragt. Die Deutsche Bahn nennt als Hauptgrund für die Verzögerungen den Fachkräftemangel, vor allem bei Firmen, die Oberleitungen bauen. Einige Ausschreibungen mussten bereits mehrfach neu vergeben werden. Trotzdem hofft Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, dass der neue Zeitplan nun eingehalten werden kann.
Also die neuesten Zahlen haben eine Perspektive bis 2028 aufgemacht für die Elektrifizierung. Das ist schon lange, lange länger, als wir das ursprünglich geplant haben. Und deshalb müssen wir schauen, geht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch schneller. Da muss man dann Gas geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch keine Trivialität, eine so große Strecke nicht nur wieder aufzubauen, sondern auch durchgehend zu elektrifizieren.
Und das hoffen auch Eltern, Lehrer und Reisende aus der Region. Teils auch mit etwas zögerlichem Optimismus.
Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin früher immer so in die Eifel gefahren mit dem Schienenersatzverkehr. Das hat ja lange gedauert. Und jetzt mit dem Zug wieder Richtung Kau, ist ja kürzer. Also ist eine wunderbare Sache.
Also die Bahnlinie ist hier sehr, sehr wichtig, weil die Verbindung Trier-Köln doch mit den Bussen sehr, sehr lange dauert. Alleine schon den Schulverkehr zu bewältigen ist sehr, sehr mühsam. Wir wollen es hoffen, aber so wie es teilweise aussieht, hoffen wir, dass wir bis 28 hier erledigt haben oder 2030, wer weiß.
Drücken wir die Daumen, damit man dann auch aus Trier wieder direkt nach Köln fahren kann über die Eifel. Seit heute fährt die Bahn wieder von Gerolstein nach Köln. Die Strecke war nach der Ahrtalflut nicht mehr zu benutzen gewesen. Nach außen sieht es ja mehr danach aus, als würde die neue Bundesregierung in der Migrationspolitik vor allem auf Abschottung und Abschiebung setzen. Aber die neue Bundesregierung hat die Mittel für Integrationskurse um 300 Millionen auf 1 Milliarde pro Jahr angekündigt aufzustocken. Das war heute Thema in der Landespressekonferenz. Stefanie Balle aus der SR-Politikredaktion war heute oder ist für uns im Landtag. Steffi, ich nehme mal an, dass da keiner was dagegen hat, oder?
Genau. Grundsätzlich herrscht hier die große Einigkeit bei SPD, CDU und auch AfD-Fraktionen.
An jedem Anfang der Integration steht das Thema Sprache. Und deswegen ist es absolut richtig, dass dort auch ein Schwerpunkt gesetzt wird.
Wenn wir wollen, dass Menschen sich integrieren, müssen wir auch Angebote, insbesondere Sprachangebote machen. Sprache ist die Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme, ist die Voraussetzung dafür, dass man sich ins gesellschaftliche Leben integriert, dass man teilhat.
Ja, natürlich. Und ich will die integrieren und dann kostet das natürlich mehr Geld.
Ja, und wobei die AfD als Alternative für mehr Integrationskurse auch den Stopp der Aufnahme zusätzlicher Migranten ins Feld führt, das würde dann weniger Geld kosten, argumentiert der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr.
Gut, jetzt ist es aber so entschieden, die Integrationskurse mit Schwerpunkt auf Spracherwerb sollen gestärkt werden. Wie sieht denn die bisherige Bilanz der Kurse aus? Schafft die jeder?
Nein, das geht eindeutig aus den Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hervor. Rund die Hälfte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer schafft entweder die Prüfung nicht, auf jeden Fall nicht im ersten Anlauf, oder bricht den Kurs vorher ab. Da würde sich die CDU-Fraktion im Landtag mehr Ernsthaftigkeit wünschen, sagt deren Vorsitzender Stefan Toscani.
Ich finde es schon wichtig, dass eine gewisse Verbindlichkeit auch dabei ist. Nicht umsonst sieht der neue Koalitionsvertrag ja auch vor, dass es Integrationsvereinbarungen gibt. Von daher ist es wichtig, dass man hinschaut, wenn Menschen den Kurs abbrechen. Woran liegt das?
Dass es möglicherweise an der Art des Kurses liegen könnte, wenn das jemand nicht schafft, das sieht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Kira Braun.
Wir wissen, die Menschen, die hierher kommen, die sind sehr vielfältig, auch was die Altersstruktur angeht. Manche kommen vielleicht eher mit dem herkömmlichen Format, dass man sich zusammen in einer Gruppe trifft, zurecht. Andere sind vielleicht auch digital affiner, können besser für sich lernen. Und das muss man natürlich im Rahmen solcher Kurse auch berücksichtigen.
Also wird wohl die Digitalisierung auch bald bei den Integrationskursen Einzug halten. Und da kann man nur sagen, das wird auch ein bisschen Zeit.
Aber um Angebote von Sprachkursen vor Ort, also jetzt nicht digital zu nutzen, braucht es ja zum Beispiel auch Kinderbetreuung. Damit haben vor allem Frauen mit Kindern ein Problem. Da sind ja seit dem Krieg in der Ukraine sehr viele Frauen nach Deutschland und auch ins Saarland gekommen. Gibt es eine Auswertung, wie deren Integration läuft?
Also speziell auf die Ukrainerinnen gemünzt gibt es keine Auswertung, aber es gibt eine erschreckende Zahl. Im Jahr 2024 gab es speziell für Frauen keinen einzigen Integrationskurs im Saarland. Die waren vor ein paar Jahren mal eingeführt worden mit Kinderbetreuung und eben als geschützter Raum zum Lernen extra für Frauen. Aber entweder besteht seitens der Frauen kein Interesse oder sie kriegen ihre Kinder nicht unter, aber das ist jetzt reine Spekulation. Die SPD-Fraktion, die war von meiner Frage bei der Landespressekonferenz ein bisschen überrascht und sucht gerade nach Antworten für das offensichtlich mangelnde Interesse. Also offenbar sind die Bundeszuschüsse für solche Spezialkurse gestrichen worden, ist jetzt mal die erste Antwort von Seiten der SPD-Fraktion. Genaueres wissen wir noch nicht.
Da warten wir dann noch ab, wie die Antwort ausfällt. Vielen Dank, Stefanie Balle. Zumindest mal gute Nachrichten aus Berlin. Für Integrationskurse werden die Mittel aufgestockt. Schülerinnen und Schüler vom Christian-von-Mannlich-Gymnasium haben einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt. An Bord Experimente, die wichtige Daten liefern sollen. Was genau, erklärt diese Schülerin.
Einmal ein Hefeteig, also das Trockenhefe mit Milch und Zucker. Und wir schauen, ob das, nachdem es wieder hier auf der Erde landet, ob es wegen dem Druckunterschied in der Stratosphäre, ob es dennoch aufgeht beim Backen, wenn wir ein Brot oder sowas Ähnliches machen.
Unterstützt wurden die Jugendlichen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Neben den Experimenten hat der Ballon in etwa 40 Kilometer Höhe wichtige Daten zu Temperatur und Luftdruck gesammelt und gibt damit Aufschluss über Windströme. Gut 3 Wochen wurde an der Sonde gebaut und entsprechend aufgeregt war es natürlich beim Start des Stratosphärenballons.
4, 3, 2, 1. Ein sehr schönes Gefühl, ich muss sagen, weil wir haben 2 bis 3 Wochen daran gearbeitet.
Wir waren ein sehr guter Team und ja, es ist eine sehr tolle Freude, dass es eigentlich geklappt hat.
Das klingt doch super. Auch angekeimte Blumensamen wurden übrigens mit dem Ballon in den Himmel geschickt, um zu gucken, ob sie nach der Tour noch leben. Inzwischen ist er wieder zurück und zwar unsanft gelandet. Bei knapp 34 Kilometern über der Erde und bei minus 16 Grad Außentemperatur ist der Ballon geplatzt und dann am Ende in einem Wald bei Pirmasens gelandet. Ein Berufskletterer musste sogar helfen, die Sonde am Ende aus einem Baum wieder einzusammeln.
Wir haben dann 20 bis 30 Minuten lang gesucht und haben hier oben unsere Sonde dann gefunden. Aber zuerst haben wir die Experimente gefunden. Die sind an dem Baum da einmal runtergefallen und die lagen da ganz, ganz schön. Und die können wir jetzt schon mal auswerten, wenn wir wieder in der Schule sind.
Na, zum Glück wurden alle gefunden. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Mit Hilfe eines Wetterballons haben Schülerinnen und Schüler vom Christian-von-Mannlich-Gymnasium in Homburg Experimente unter anderem an den Rand des Weltalls geschickt.